Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Heute erreichen wir das Schlusskapitel des ersten Korintherbriefes, also Kapitel 16. Wenn Sie den Bibeltext gern mitlesen möchten, haben Sie jetzt die Gelegenheit dazu, Ihre Bibel aufzuschlagen. Wie in dieser Sendereihe üblich, verwenden wir die Lutherbibel in der revidierten Ausgabe von 1984. Das letzte Kapitel des ersten Korintherbriefes ist nicht, wie die vorangegangenen Kapitel, den ganz großen Themen gewidmet, die dem Apostel Paulus unter den Nägeln brennen, sondern es kommen ein paar ganz unterschiedliche Dinge zur Sprache. Als erstes möchte er die Christen in Korinth dazu ermuntern, eine ordentliche Spende für die Christen in Jerusalem bereitzustellen. Des Weiteren berichtet Paulus über seine Reisepläne, mahnt die Korinther, am Glauben festzuhalten und verabschiedet sich schließlich von ihnen. Obwohl dies alles zunächst einmal recht alltäglich erscheint, so kann man doch die eine oder andere Sache davon lernen. Denn letztlich geht es zum Beispiel darum, Chancen zu nutzen, die sich einem bieten, in guten wie in schlechten Tagen am Gebet festzuhalten und die unverfälschte christliche Lehre im Blick zu behalten. Zunächst einmal fordert Paulus die Christen in Korinth dazu auf, Geld zu sammeln und es der Gemeinde in Jerusalem als Spende zur Verfügung zu stellen. Sozusagen als Dankeschön dafür, dass die allererste Gemeinde der Christenheit weder Kosten noch Mühen gescheut hat, um Missionare auszusenden. Auch wenn Paulus selbst großen Wert darauf gelegt hat, möglichst selbst für seinen Lebensunterhalt aufzukommen, so wäre die gesamte Missionstätigkeit unter den Heiden wohl ein schwieriges Unterfangen gewesen, wenn die Jerusalemer Gemeinde dies nicht gewollt hätte. Bedenkenswert ist außerdem die Tatsache, dass die Gemeinde in Jerusalem zu einem großen Teil aus bekehrten Juden bestand, denen der Wunsch zu missionieren nicht unbedingt in die Wiege gelegt war. Und hier nun der erste Vers aus Kapitel 16. Paulus schreibt an die Christen in Korinth: Was aber die Sammlung für die Heiligen angeht, also für die Christen in Jerusalem, wie ich in den Gemeinden in Galatien angeordnet habe, so sollt auch ihr tun. Ich finde es schon interessant, dass Paulus sich nicht scheut, direkt nach dem großen Auferstehungskapitel in seinem Brief solche ganz irdischen Dinge anzusprechen. Statt weiterhin darüber zu referieren, was bei der Auferstehung alles vor sich gehen wird, holt Paulus die Christen ziemlich unsanft ins Hier und Heute zurück. Als ob er damit zum Ausdruck bringen wollte, bevor ihr weiter vom Himmel träumt, kümmert euch lieber um das, was jetzt getan werden sollte. Ich höre förmlich einige unter den Korinthern sagen, wie kommt Paulus nur auf die Idee, gerade jetzt solche materiellen Dinge anzusprechen, nachdem er uns gerade zuvor ans Herz gelegt hat, dass alles Verwesliche dem Unverweslichen, also dem Geistlichen, Platz machen muss. Bei solchen kritischen Bemerkungen werde ich jedoch den Verdacht nicht los, dass die Betreffenden selbst etwas zu verbergen haben. Sprich, sie betonen, dass ihnen das Geistliche so wichtig sei, weil sie in Wirklichkeit selbst dem Materiellen verhaftet sind. Schauen wir uns nun genauer an, was sich Paulus in Bezug auf die Spendensammlung von den Christen in Korinth wünscht. In Vers 2 schreibt er: An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel ihm möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme. Dieser Vers enthält gleich zu Anfang eine Information, die für uns heute fast interessanter sein dürfte als für die Christen in Korinth damals. Ganz einfach deshalb, weil es für sie wahrscheinlich selbstverständlich war, am ersten Tag der Woche, also immer sonntags, ein Opfer für Gott bereitzulegen. Denn am Sonntag feierten sie ihren Gottesdienst in Erinnerung an die Auferstehung ihres Herrn Jesus Christus, eben weil er am Tag nach dem jüdischen Sabbat, also an einem Sonntag, auferstanden war. Mindestens genauso interessant ist die Tatsache, dass Paulus nichts von der Abgabe des Zehnten oder einer vorgeschriebenen Opfergabe erwähnt. sondern es heißt hier, ein jeder sammle an, so viel ihm möglich ist. Das kann mehr, aber auch weniger als der Zehnte sein und hängt teilweise auch davon ab, ob Gott beispielsweise einem Bauern eine reiche Ernte oder einem Handwerker viele Aufträge zukommen ließ. In einer Gemeinde, in der ich viele Jahre lang Pastor war, wurde ich von einem Mann immer wieder einmal gefragt, ob ich nicht gelegentlich eine Predigt oder eine Bibelstunde halten könnte zum Thema den Zehnten geben. Ich antwortete ihm, dass die Aufforderung, 10% der eigenen Einkünfte Gott zur Verfügung zu stellen, eigentlich eine alttestamentliche Angelegenheit sei. Doch er ließ nicht locker. Dieses Thema schien ihn sehr zu beschäftigen. Er war nämlich ein sehr wohlhabender Mann, dem einige Getränkefabriken gehörten, in denen die berühmteste koffeinhaltige Brause der Welt abgefüllt wurde. Seine Geschäfte liefen prächtig, obwohl die meisten Menschen zu dieser Zeit unter den Folgen einer tiefen Wirtschaftskrise zu leiden hatten. Auch in unserer Gemeinde gab es einige, die kaum wussten, wie sie über die Runden kommen sollten. Deshalb wagte ich es, diesem Geschäftsmann bei passender Gelegenheit zu sagen, dass manche Leute einfach nicht in der Lage seien, den Zehnten zu geben. Andere aber könnten für sie einspringen und sogar die Hälfte ihres laufenden Einkommens der Gemeinde zur Verfügung stellen, ohne dass sie deshalb auf etwas verzichten müssten. Was soll ich Ihnen sagen? Dieser Mann hat mich nie wieder gefragt, ob ich über die Gabe des Zehnten eine Predigt halten könnte. Aber er war auch nicht dazu bereit, so viel zu geben, wie ihm möglich gewesen war, obwohl Gott ihm wirklich reichlich gab. Und noch eine Anmerkung des Apostels Paulus in Vers 2 finde ich bemerkenswert. Die Geldsammlung soll nicht erst dann geschehen, wenn Paulus die Gemeinde in Korinth persönlich besucht, sondern schon vorher. Wenn er kommt, will er sich nicht mit dieser materiellen Angelegenheit beschäftigen und erst recht keinen moralischen Druck auf die Spender ausüben. Stattdessen soll sich jeder selbst überlegen, was er geben kann und geben will. Und wenn man dazu außerdem noch länger Zeit hat und jede Woche etwas zur Seite legen kann, kommt bei jedem ein hübsches Sümmchen zusammen, ohne dass es gleich so weh tut. Ich lese nun weiter ab Vers 3. Paulus schreibt, »Wenn ich aber gekommen bin, will ich die, die ihr für bewährt haltet, mit Briefen senden, damit sie eure Gabe nach Jerusalem bringen. Wenn es aber die Mühe lohnt, dass ich auch hinreise, sollen sie mit mir reisen.« Die Christen in Korinth sollen also ein paar zuverlässige Leute auswählen, denen man das gesammelte Geld anvertrauen kann und die es der Gemeinde in Jerusalem überbringen. Eine vernünftige Lösung, wann immer es um Geld geht. Selbst wenn sich jemand mit Geldangelegenheiten gut auskennt und sich noch nie etwas zu Schulden kommen lassen hat, die Gefahr, dass ihm etwas Unredliches vorgeworfen wird, besteht immer. Abgesehen davon könnte es tatsächlich passieren, dass jemand in Versuchung kommt und Geld beiseite schafft. Deshalb ist es besser, von vornherein mindestens zwei Leute gemeinsam mit einer Geldangelegenheit zu betrauen. Es lohnt sich übrigens darauf zu achten, mit wie vielen unterschiedlichen Begriffen Paulus solche Geldbeträge umschreibt, die zumeist anderen Christen zur Verfügung gestellt werden sollen. Im gerade vorgelesenen Vers 3 ist von einer Gabe die Rede, in Vers 1 von einer Sammlung, im Römerbrief Kapitel 15 Vers 26 von einer gemeinsamen Gabe, im 2. Korintherbrief Kapitel 9 wird in Vers 5 eine Segensgabe erwähnt und in Vers 12 eine Sammlung, die nicht allein dem Mangel abhilft, sondern die bewirkt, dass viele Gott danken. Und in der Apostelgeschichte, Kapitel 24, Vers 17, geht es um Almosen. Im griechischen Bibeltext sind all diese Begriffe noch schärfer voneinander abgegrenzt als im Deutschen. So könnte man den Begriff Gabe in Vers 3 unseres Bibeltextes auch als freiwillige Gabe bezeichnen. Oder als eine Gabe, die jemand deshalb gibt, weil ihm selbst Gnade geschenkt wurde. Ganz konkret, den Christen in Korinth wurde eine besondere Gnade zuteil, indem ihnen, die zumeist Heiden waren, das Evangelium von Jesus Christus gebracht wurde. Dafür zeigen sie sich nun erkenntlich, indem sie die Christen in Jerusalem materiell unterstützen. Unter dem alttestamentlichen Gesetz gab es ja bekanntlich den Zehnten, also eine Abgabe in Höhe von 10%. Weil zeitweise mehrere solcher Abgaben zu leisten waren, konnten sich diese auf eine Höhe von 30% aufaddieren. So gesehen kann eine freiwillige Gabe, die jemand deshalb geben möchte, weil ihm selbst Gottes Gnade zuteil geworden ist, durchaus üppig ausfallen. Aber grundsätzlich gilt, wie Paulus es in Vers 2 ausdrückt, jeder so viel ihm möglich ist. Und jetzt noch kurz eine Anmerkung zu Vers 4. Paulus erwähnt dort, dass er selbst mit nach Jerusalem gehen werde, wenn es die Mühe lohnt. Tatsächlich wird es der Mühe lohnen, denn in anderen Gemeinden kommt einiges an Geld zusammen, während die Korinther doch eher zurückhaltend sind. Ab Vers 5 kommt Paulus nun auf seine Reisepläne zu sprechen, die allerdings noch ziemlich unbestimmt sind. Wir erinnern uns, den ersten Korintherbrief schreibt Paulus von Ephesus aus, während seiner dritten Missionsreise. In den Versen 5 und 6 kündigt er an: Ich will aber zu euch kommen, sobald ich durch Mazedonien gezogen bin, denn durch Mazedonien werde ich nur durchreisen. Bei euch aber werde ich, wenn möglich, eine Weile bleiben oder auch den Winter zubringen, damit ihr mich dann dahin geleitet, wohin ich ziehen werde. Wohin ich ziehen werde, diese Formulierung deutet an, dass Paulus im Augenblick noch keine Ahnung hat, was seine nächsten, darauf folgenden Ziele sein werden. Manche Christen mögen kaum glauben, dass der große Heidenmissionar und Apostelfürst noch keine fertig ausgearbeiteten Reisepläne in der Schublade liegen hat, am besten zusammen mit einem Strategiepapier, in dem festgelegt ist, wie er sich in welchen Situationen zu verhalten hat. Stattdessen wartet Paulus mehr oder weniger geduldig darauf, wohin Gott ihn führen wird. Und glücklicherweise lebt er auch so, dass er jederzeit aufbrechen kann. Während seiner dritten Missionsreise hat er sich zwar für längere Zeit in Ephesus niedergelassen, aber eben nicht für immer. Und weil er nicht verheiratet ist, braucht er auch keine Rücksicht auf Frau und Kinder zu nehmen. Umgekehrt wundere ich mich manchmal über Christen, die ganz genau zu wissen scheinen, was ihr Herr mit ihnen in den nächsten 5 oder 10 Jahren vorhat. Ich persönlich habe nie diese Gewissheit gehabt. Und ehrlich gesagt bin ich froh, von Paulus zu erfahren, dass er häufig auch nicht wusste, wohin die Reise gehen wird. Gemeinsam mit ihm will ich die Ohren offen halten und auf Gottes Anweisungen warten und darauf vertrauen, dass Gott mich den rechten Weg schon führen wird. In Vers 7 schreibt Paulus weiter: Ich will euch jetzt nicht nur sehen, wenn ich durchreise, denn ich hoffe, ich werde einige Zeit bei euch bleiben, wenn es der Herr zulässt. Paulus hat also nicht vor, nur auf der Durchreise mal kurz bei den Korinthern vorbeizuschauen, sondern er will längere Zeit bei ihnen zubringen. Aber diesen Plan stellt er unter den Vorbehalt, dass der Herr es zulässt. Erinnern wir uns an die Berichte der Apostelgeschichte. Da wurde Paulus beispielsweise nach Europa geschickt, obwohl er ursprünglich ganz andere Pläne hatte. Doch der Heilige Geist machte ihm einen Strich durch die Rechnung und führte ihn ganz andere Wege. Deshalb denke ich, dass Christen auch heutzutage ruhig Pläne machen und sich auf Zukünftiges vorbereiten sollen. Aber wenn Gott dann etwas anderes mit ihnen vorhat, dann gilt es, diese Pläne zu den Akten zu legen und Gott gehorsam zu sein. Weiter ab Vers 8. Paulus schreibt an die Korinther: Ich werde aber in Ephesus bleiben bis Pfingsten, denn mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken, aber auch viele Widersacher sind da. Diese Worte des Apostels erinnern mich an eine Stelle aus dem Buch der Offenbarung. Dort heißt es in einem sogenannten Sendschreiben Jesu Christi an die Gemeinde in Philadelphia: Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Dieser Vers und auch, was Paulus schreibt, Mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken. Beides hat sich in meinem Leben ebenfalls bewahrheitet. Gott hat immer wieder vor mir eine Tür aufgetan, so dass ich als Gemeindepastor oder auch als Radioverkündiger das Evangelium an andere Menschen weitergeben konnte. Trotz meiner kleinen Kraft und trotz mancher Widersacher, die mir den einen oder anderen Stein in den Weg gelegt haben. Ab Vers 10 kommt Paulus nun auf einige Leute zu sprechen, die mit den Christen in Korinth bereits in Kontakt stehen oder die mit ihnen Bekanntschaft machen werden. Und anscheinend ist sich Paulus nicht sicher, ob diese Begegnungen harmonisch verlaufen werden. Das zeigt meines Erachtens, dass die Stadt Korinth und ihre Menschen nach wie vor einen negativen Einfluss auf die christliche Gemeinde ausüben. Und so ermahnt Paulus die Christen in den Versen 10 und 11, »Wenn Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er treibt auch das Werk des Herrn wie ich, dass ihn nur nicht jemand verachte. Geleitet ihn aber in Frieden, dass er zu mir komme, denn ich warte auf ihn mit den Brüdern.« Ohne Furcht soll sich Timotheus, ein Mitarbeiter des Apostels Paulus, bei den Korinthern aufhalten können und ohne verachtet zu werden. Welchen Grund gibt es denn, ihn zu verachten? Nun, im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, ist zu lesen, »Niemand verachte dich wegen deiner Jugend.« Die Christen in Korinth werden also von Paulus gebeten, Timotheus zu akzeptieren und auf ihn zu hören, auch wenn er noch relativ jung ist. Vers 12. Von Apollos, dem Bruder, aber sollt ihr wissen, dass ich ihn oft ermahnt habe, mit den Brüdern zu euch zu kommen. Aber es war durchaus nicht sein Wille, jetzt zu kommen. Er wird aber kommen, wenn es ihm gelegen sein wird. Erinnern wir uns an den Anfang des 1. Korintherbriefes. Da war von Spaltungen unter den Korinthern die Rede gewesen. Die einen hatten Paulus, die anderen Apollos und wieder andere Kephas, also Petrus, zu ihrem großen Vorbild erkoren. Kann sein, dass Apollos aus diesem Grund zögerte, die Gemeinde in Korinth erneut zu besuchen. Aber weil Paulus ihm gut zugeredet hat, wird er es wohl in absehbarer Zeit doch tun. Weiter ab Vers 13. Paulus schreibt, »Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass sie die Erstlinge in Achaia sind und haben sich selbst bereitgestellt zum Dienst für die Heiligen. Ordnet auch ihr euch solchen unter und allen, die mitarbeiten und sich mühen.« Mit den Erstlingen in Achaia sind Stephanas und die bei ihm leben gemeint. Sie waren die ersten Christen in der Provinz Achaia und haben sich ganz für den Dienst in der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Der Bibeltext lässt jedoch vermuten, dass ihnen dieses Engagement nicht immer gedankt wurde. Deshalb die Ermahnung des Apostels Paulus, dass sich die anderen Christen ihnen, die möglicherweise schon mehr Erfahrung im Glauben haben, unterordnen sollen. Und überhaupt, Vers 14, alles in der Gemeinde soll in Liebe geschehen. Vers 17, weiter schreibt Paulus, »Ich freue mich über die Ankunft des Stephanas und Fortunatus und Achaikus, denn sie haben mir euch, die ihr nicht hier sein könnt, ersetzt.« Die drei genannten Männer waren offenbar zu Paulus nach Ephesus gekommen, um ihm einen Brief der Korinther mit allerlei Fragen zu übergeben. Der 1. Korintherbrief wiederum ist der Antwortbrief, in dem Paulus diese Fragen beantwortet. Mit den drei Delegierten aus Korinth, mit Stephanas, Fortunatus und Achaikus, hat sich Paulus offenbar prächtig verstanden, denn, Vers 18, sie haben meinen und euren Geist erquickt. Erkennt solche Leute an. Der 1. Korintherbrief endet nun mit einigen Grüßen und auch mit Küssen. Jawohl, der sogenannte Bruderkuss schien damals üblich gewesen zu sein. Ab Vers 19 ist zu lesen, »Es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asien. Es grüßen euch vielmals in dem Herrn Aquila und Prisca samt der Gemeinde in ihrem Hause. Es grüßen euch alle Brüder. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss.« Hier mein, des Paulus, eigenhändiger Gruß. Dieser eigenhändige Gruß ist sozusagen die Unterschrift unter diesem langen Brief, den der Apostel Paulus einem schreibkundigen Gemeindeglied diktiert hat. Und dann folgen seine Schlussworte: Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Maranatha, dieser Ausruf bedeutet, unser Herr, komm. Es kann sich aber auch um eine Art Glaubensbekenntnis handeln, nämlich unser Herr kommt. Verbunden ist das Maranatha mit der Aufforderung, Jesus zu lieben und aufgrund dessen auch einander zu lieben. Simon Petrus wurde einst von Jesus gefragt, hast du mich lieb? Dreimal hat Jesus ihm diese Frage gestellt. Im Gegensatz dazu hat Jesus ihn, so viel wir jedenfalls wissen, niemals gefragt, ob er Jesus, wie im Hof des Hohenpriesters, ein weiteres Mal verraten werde. Demnach ist also die Liebe das, worauf es Jesus letztlich ankommt. Oder, wie Paulus es in Kapitel 13 im Hohelied der Liebe ausgedrückt hat: Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Mit dieser Sendung haben wir das Ende des ersten Korintherbriefes erreicht, und damit steht wieder einmal ein Wechsel zum Alten Testament bevor. Dort waren wir zuletzt bis zu den beiden Chronikbüchern vorgedrungen. Deshalb folgen nun als nächstes das Buch Esra und das Buch Nehemia. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.